Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Mit Birgit Becker am Mikrofon und im Programm die Lage in China. Wie seit Jahrzehnten nicht mehr gehen die Menschen in China auf die Straße im Protest gegen die Null-Covid-Strategie der Regierung. Aus Berlin kommt das Angebot, den deutschen BioNTech-Impfstoff zur Verfügung zu stellen. Ob das hilfreich ist und zur Lage in China überhaupt, gleich mehr dazu. Zum Start der Sendung aber die Strom- und Gaspreisbremse, die früher als geplant kommen soll, aber weiterhin auf Kritik stößt. Nadine Lindner dazu.
Am Freitag hatte sich das Bundeskabinett auf die Gesetzentwürfe zu den Energiepreisbremsen geeinigt. Auch jetzt geht die Debatte um den richtigen Kurs weiter. Das zeigte sich am Mittag nach den Sitzungen der Parteigremien. SPD-Chefin Saskia Esken.
Es wird jetzt, wie gesagt, ein beschleunigtes parlamentarisches Verfahren geben müssen auch, um diese Dinge umzusetzen, was wir als SPD natürlich konstruktiv begleiten. Es gibt Punkte, bei denen wir noch Redebedarf haben. Das ist zum einen die Zahlung von Dividenden und Boni bei Unternehmen, die von den Maßnahmen profitieren. Das ist ganz klar für uns eine große Gerechtigkeitsfrage, auf die wir auch eine klare Antwort geben müssen.
Bei den Boni zeichnet sich also Diskussionsbedarf im parlamentarischen Verfahren ab. Auch die Wirtschaftsweise Monika Schnitzer hatte sich dafür ausgesprochen, die Ausschüttung von Boni und Dividenden zu verbieten, falls Unternehmen von der Gaspreisbremse profitieren. Nach der Kabinettseinigung wird die Gaspreisbremse bereits diese Woche im Bundestag abgestimmt. Gas- und Wärmebremse, Strompreisbremse inklusive der teilweisen Refinanzierung durch die Abschöpfung von Zufallsgewinnen. Noch im Dezember sollen für alle Vorhaben Bundestag und Bundesrat zugestimmt haben. CDU-Partei- und Fraktionschef Friedrich Merz kritisierte bereits gestern im Bericht aus Berlin, dass die Vorschläge zu kurzfristig kamen und deutete an, die Union könnte ihre Zustimmung in Bundestag und Bundesrat verweigern.
Also das ist mit ganz heißer Nadel gestrickt, was die Koalition da macht, und es ist völlig offen, ob es hier wirklich zu einem vernünftigen Abschluss des Gesetzgebungsverfahrens kommt. Das hat gerade erst angefangen.
Merz bemängelte, dass noch nicht klar sei, wie die Abschöpfung von Zufallsgewinnen in der Energiebranche genau ausgestaltet werden solle.
Was ist das eigentlich, was die Koalition da plant? Ist das eine Steuer, eine massive Steuererhöhung, die Christian Lindner nie wollte? Ist das eine Sonderabgabe? Ist das eine Umlage? Was ist das eigentlich? Die Fragen sind alle ungeklärt und dem werden wir uns ab morgen zuwenden.
Für Bürgerinnen und Bürger könnte sich trotz aller Entlastungsdebatten in der Politik Ernüchterung beim Blick auf die Strom- und Gasrechnung einstellen. Denn in Deutschland flattern derzeit bei vielen die Ankündigungen zur Erhöhung der Gas- und Strompreise ins Haus. Laut dem Vergleichsportal Check24 betrifft dies 11 Millionen Haushalte. Ein sehr geteiltes Echo kommt auch von Unternehmen und Verbänden. Vor allem bei der Abschöpfung der Zufallsgewinne im Stromsektor regt sich Unmut. Dies könne die Investitionen in den Ausbau der erneuerbaren Energien bremsen, so die Befürchtung. Zudem könne das Vorgehen der Bundesregierung verfassungswidrig sein. Klagen stehen im Raum. Das Argument, die Erlösgrenzen bei Ökostromanbietern nehmen keine Rücksicht auf die Kosten, wohingegen bei Öl- oder Gasunternehmen nur der tatsächliche Gewinn nach Kosten besteuert werde. Wolf, Geschäftsführer des Ökostromanbieters Lichtblick in der ARD.
Wir sind dabei, diese Optionen zu sondieren und auch eine mögliche Verfassungsklage in Erwägung zu ziehen.
Die Abschöpfung der Zufallsgewinne gilt nur vom 1. Dezember bis Juni 2023 mit der Option auf Verlängerung bis Anfang 2024.
Der Protest, der Bericht von Nadine Lindner. Seit 1989 gab es in China öffentliche Proteste wie diese nicht mehr. Über die Lage im Land möchte ich mit dem Direktor des Mörix-Instituts sprechen, mit Mikko Huhtari. Guten Tag.
Guten Tag.
Herr Huhtari, ist es denn alleine die Null-Covid-Strategie, die jetzt zu diesen Protesten führt, oder ist da mehr aufgelaufen?
Das ist eine schwelende Unzufriedenheit, die sich im Wesentlichen aus dieser Zero-Covid-Politik speist und natürlich den Einschränkungen, die für große Teile der Bevölkerung über mehrere Monate, Jahre jetzt erlitten worden sind. Natürlich gibt es auch da wieder Anlässe, spezielle, jetzt gerade ganz konkret, dass in Urumqi, einem Teil einer Stadt, die in Xinjiang liegt, dort auch es zu Todesfällen gekommen ist anhand von Feuer, das ausgebrochen ist und dann eben die Covid-Politik dazu führt, dass so etwas nicht richtig bekämpft werden kann. Zugrunde liegt eine tiefe Unzufriedenheit mit dieser Lage und da speisen verschiedene Faktoren mit rein. Letztlich geht es darum, dass die Bevölkerung wieder zurück zu einer Normalität möchte.
Diese schwelende Unzufriedenheit, die wird ja zu offenem Protest, genau zu einem Zeitpunkt, nachdem Chinas starker Mann Xi Jinping seine Macht ja strukturell gefestigt hat nach dem Parteitag der Kommunistischen Partei. Gibt es auch da einen Zusammenhang oder ist das zu abstrakt?
Ich halte es erstmal für zu abstrakt. Das sind konkrete lokale Anlässe. Das verbindet sich mittlerweile über Provinzen und auch Gesellschaftsgruppen hinweg. Aber im Kern steht weiterhin erstmal die Frage, wie kommen wir aus unseren Compounds, wie kommen wir uns aus unseren Wohnblöcken wieder raus und letztlich die Sorge vor einem sehr schweren Winter, weil die Fälle sich dramatisch vermehrt haben für chinesische Verhältnisse und jetzt die große Sorge im Raum steht, dass es wieder zu harschen Einschränkungen kommt.
Wie überhaupt ist im Kern, also ganz grundsätzlich gefragt, Chinas Null-Covid-Strategie begründet? Es hätte ja auch andere Möglichkeiten gegeben, auch wenn man nicht den Plan hatte, den Westen zu kopieren, hätte es ja auch andere Möglichkeiten des Umgangs mit der Pandemie gegeben. Also wo im Kern sehen Sie den Ursprung für diese sehr strikte Art der Pandemiebekämpfung?
Nun, da geht es erstmal darum, dass das Gesundheitssystem in China nicht vorbereitet ist in der gleichen Form. Da können Sie auf harte Fakten schauen. Die Intensive Care Units, die Intensivbetten, die zur Verfügung stehen, die sind in China schlicht und einfach deutlich weniger zur Verfügung. Sie haben eine schlechtere Vaccination-Impfrate, insbesondere unter den Älteren. Also es gibt sozusagen harte medizinische oder gesundheitspolitische Gründe, die da eine Rolle spielen. Gleichzeitig darf man nicht unterschätzen, dass sich eben der Führer, Partei und Staatschef Xi Jinping mit dieser Politik aufs Engste verknüpft hat selbst und damit sozusagen richtig liegen muss. Und die Einschränkungen, die da für die Einzelnen jetzt getroffen werden, werden motiviert auch über den Wettkampf der Systeme, über den Wettstreit mit anderen. Also es ist eine Gemengelage, die sich nicht leicht auflösen lässt. Im Moment geht es darum, tatsächlich diese Politik zu rekalibrieren. Das wurde angekündigt, aber jetzt läuft die Führung in Peking wie alle anderen Regierungen auch in den letzten Jahren in schwere Zielkonflikte rein und weiß nicht genau, wie sie diese auflösen soll.
Gab es irgendwann für die chinesische Regierung so einen Punkt of no return in der Strategie, in der Covid-Strategie? Also hat man einfach den Moment verpasst, wo man hätte noch umsteuern können?
Es war lange politisch geboten, über das letzte Jahr fast, kann man sagen, daran nichts jetzt groß zu ändern. Da stand dieser Parteikongress natürlich im Weg. Da standen die Notwendigkeit, politische Stabilität um jeden Preis zu haben. Insofern hat sich diese Krise, die jetzt im Winter droht und schon akut ist, hat sich sozusagen aufgestaut. Die Politik hat gewartet und geht jetzt in dieses Experiment rein, ohne wirklich gute Karten zu haben.
Im Westen hat man ja oft den Eindruck, als seien alle politischen Ereignisse im Land so gesteuert von Peking, dass es solche Überraschungen, wie das zivile Proteste sind, gar nicht geben könnte. Das ist ein falscher Eindruck?
Das ist ein falscher Eindruck. Aber es ist auch ein Wochenendphänomen jetzt an der Stelle. Tatsächlich arbeiten Zensoren beispielsweise offensichtlich weniger aktiv in China über das Wochenende. Und insofern können solche Dinge dann auch mal für einige Stunden und Tage vor sich hinschwelen. Es ist so, dass die Führung die Kapazität hat, weitreichend jetzt durch Polizeimaßnahmen, durch weitere verschärfte Kontrolle des Internets, das weitgehend zu blockieren. Allumfassend, das ist vielleicht der Trost hier, kann auch ein zutiefst autoritärer Staat alle diese Dinge nicht kontrollieren.
Um nochmal, weil wir das erwähnt hatten, bei der Covid-Strategie anzuknüpfen. Ich habe das zu Beginn der Sendung erwähnt. Die Bundesregierung hat als Hilfe bei der Covid-Bekämpfung mRNA-Impfstoffe der chinesischen Regierung indirekt empfohlen. Da geht es dann vor allem um den Impfstoff von BioNTech. Wie bewerten Sie das sachlich? Als auch auf der diplomatischen Ebene. Bislang, wir haben das erwähnt, war das ja so ein Tabu. China hat ja dezidiert auf die landeseigenen Impfstoffe gesetzt. Also diese Empfehlung nun der Bundesregierung, ist das diplomatisch der allergeschickteste Schachzug?
Nun, es ist erstmal ein ernst gemeintes Hilfeangebot. Und ich denke, die Führung in Peking wird das auch so verstehen. In der Tat haben wir alle ein gemeinsames Interesse daran, dass Peking und dass China unter dieser Welle, die jetzt ansteht, nicht kollabiert, Wirtschaftsbeziehungen unter Druck geraten. Und da geht es eben nicht nur darum, dass man für Expats, die Expatriates in China sozusagen diese Impfstoffe anbieten müsste. Die Frage, die da im Raum leider stehen bleibt, ist die, wie viel systematisch sich tatsächlich ändern würde durch die Einführung des westlichen mRNA-Wirkstoffes. Denn so schlecht ist der chinesische Wirkstoff zuletzt mit der dritten Boosterrate gar nicht gewesen. Es geht vor allem darum, dass endlich diese Impfkampagne hochgefahren werden muss, die China dann erst eben wieder in 6-7 Monaten überhaupt in die Lage versetzen könnte, da einen echten Unterschied zu machen.
Es gab ja als Ergebnis der Scholz-Reise in der Tat auch schon den Sachverhalt, dass der mRNA-Impfstoff von BioNTech in China eine Zulassung bekommen sollte. Aber Sie haben das erwähnt, zunächst mal nur zur Verwendung für Ausländer. Das war auch so ein ernst gemeintes Hilfeangebot, so haben Sie das eben genannt?
Also nochmal, ich glaube, da ist ein ernster Unterstützungswille dabei. Das wäre in unser aller Interesse, wenn China alle Mittel in der Hand hätte, diese Corona-Pandemie natürlich auch besser in den Griff zu bekommen. Und da spielen sicherlich, das darf man auch nicht unterschlagen an der Stelle, auch kommerzielle Interessen eine Rolle. Aber im Grundsatz erstmal ist es wichtig, dass alle Mittel zur Verfügung gestellt werden, mit denen China diese Pandemie auch in den nächsten Wochen, Monaten in den Griff bekommt.
Nun kommen diese innenpolitischen Unruhen zu einem Zeitpunkt, da der Westen, da Europa und die USA ja ohne dies dabei sind, ihr Verhältnis zu China neu zu justieren. Und heute Nachmittag gab es prompt die Zustimmung für ein EU-Gesetz, das die Wirtschaft vor wettbewerbsverzerrender Konkurrenz schützen soll. Das kann man, glaube ich, durchaus als Lex China lesen. Wohin vor dem Hintergrund dieser innenpolitischen Turbulenzen führt das nun, wenn man sich auch handelspolitisch auseinander dividiert?
Nun, es ist eine Art Wettbewerb der Triebkräfte, könnte man fast sagen. Zum einen gibt es sozusagen die politische Einschätzung hier in Deutschland, in Europa, dass wir kritische Abhängigkeiten verringern müssen, dass wir im Wettbewerb mit China neue Instrumente aufgleisen müssen, um diesen fair und reziprok zu gestalten. Gleichzeitig bringt China sich selbst in die Schieflage und das sich verlangsamende Wachstum, die Unsicherheit, die auch durch die Zero-Covid-Politik dort entsteht, ist ein weiterer Faktor, der letztlich dafür spricht, sozusagen mit Vorsicht auf diesen Markt zu schauen. Also insofern kommt hier einiges zusammen. Es ist die politische Einschätzung und die wirtschaftliche Verlangsamung in China, die sicherlich für Unternehmen in Europa ganz schwierige Aussichten dort mitbringen.
Heißt das, wenn man das praktisch auf die Unternehmensebene herunterbricht, ist es auch so, dass Unternehmen, dass die Exportwirtschaft noch deutlicher überlegen muss, wie viel Bedeutung sich China als künftigen Markt und auch als künftigen Lieferanten beimisst?
Das sind in der Tat Überlegungen, die, glaube ich, überall schon angestellt werden, also nichts fundamental Neues. Wir haben es mit einem langsameren China zu tun und China, das in eine unsichere Phase kommt und sicherlich im nächsten Jahr 2023 auch nicht die Triebkraft der Weltwirtschaft und die Lokomotive sein wird. Insofern tatsächlich Zeit für Umdenken bei vielen Unternehmen, dass damit sozusagen China grundsätzlich an Bedeutung verliert. Das ist damit aber auch nicht gegeben. Also es bleibt ein großer Markt, aber einer, der in schwieriges Fahrwasser gerät.
Um die Proteste, die es jetzt gibt, auch nochmal zu dimensionieren. Der Vergleich mit dem Jahr 1989, vor 33 Jahren, als es Proteste großen Ausmaßes nicht gab, mit am Ende der blutigen Gewalt auf dem Platz des himmlischen Friedens. Es ist sicher unklug und auch nicht richtig vorschnell Parallelen herzustellen. Aber sehen Sie denn noch Verbindungen?
Also es ist insofern eine Verbindung, dass diese Proteste übergreifend, provinzübergreifend und auch übergreifend, was gesellschaftliche Schichten angeht, stattfinden. Er ist nicht vergleichbar mit sozusagen der Präsenz, die man ja auch physisch dann und der Dauer auf dem Platz des himmlischen Friedens beispielsweise gesehen hat. Davon sind wir weit entfernt, die Zahlen, mit denen wir es im Moment zu tun haben. Gehen in die Tausende. Das war 89 sicherlich viel mehr und hatte auch eine lange, mehrjährige Vorgeschichte, die wir nicht vergessen dürfen. Also vielleicht stehen wir am Anfang einer mehrjährigen Vorgeschichte, die zu etwas Größerem führt, aber Stand jetzt sind wir dort noch nicht.
Wie sollte der Westen reagieren? Der Bundespräsident hat ja gerade Peking aufgerufen zur Achtung der Menschenrechte. Ist das eine angemessene Reaktion?
Wir sollten China ständig und auch andere Akteure daran erinnern, dass es menschenrechtliche Verpflichtungen gibt. Ich glaube, das Wichtigste an der Stelle ist, dass wir konsistent bleiben in unserer Einschätzung, dass Kontrolle und auch der Umgang mit Freiheits- und Bürgerrechten in China ein Dauerproblem ist. Das wird jetzt durch solche Krisen möglicherweise verschärft. Das ist eine gute Erinnerung. Gleichzeitig müssen wir die Hand ausgestreckt halten, um Angebote zu machen, um diese möglicherweise wirklich lange anhaltende Krise auch da unterstützend tätig zu sein.
Würden Sie eine Prognose wagen, wie gravierend es mit diesen Protesten weitergeht, wie hart auch die Maßnahmen werden können, sein können, die Chinas Regierung als Gegeninstrument ergreift?
Also es ist sehr schwierig, eine Prognose zu treffen, das ist, glaube ich, allen klar. Aber es ist wahrscheinlicher, dass China und die Führung in Peking harte Maßnahmen ergreifen wird. Und das fängt dieser Stunden schon an. Das Polizeiaufgebot in Shanghai oder in anderen großen Städten ist deutlich hochgefahren worden. Internetkontrollen, zum Teil Internetausfälle in einigen Gebieten finden schon statt. Also insofern erwarte ich eine Mischung aus relativ harten Kontrollmaßnahmen, gekoppelt möglicherweise mit einigen Konzessionen, was sozusagen eine Liberalisierung oder Rationalisierung der Covid-Politik angeht. Das scheint jetzt das Programm im Moment zu sein. Die Führung ist in der Lage, noch deutlich weiterzugehen.
Vielen Dank, Mikko Huatari war das, der Chef des Mercator-Instituts. Ihnen einen schönen Abend. Über Chinas Bedeutung als Handelspartner haben wir gesprochen. Zu den Branchen, die besonders von den Geschäftsverbindungen mit China profitieren, gehören die Autobauer. Das belegt eine Studie der Unternehmensberatung EY. Brigitte Scholz ist dazu.
Das war ein Traumquartal, meint die Unternehmensberatung EY. Denn zwischen Juli und Oktober erzielten die 16 größten Autohersteller weltweit rekordhohe Umsätze und Gewinne. Und das trotz der abflauenden Konjunktur und einer schwierigen geopolitischen Lage. Einen wesentlichen Grund sieht EY im weltgrößten Absatzmarkt China. Der war noch im zweiten Quartal um ein Viertel eingebrochen. Zwischen Juli und September aber wurden dort 11% mehr Pkw verkauft. Die deutschen Autobauer schafften sogar ein Plus von 28%.
Ohne China würde es der Autoindustrie in Deutschland sehr schlecht gehen,
meint deshalb Ferdinand Dudenhöfer, Autoexperte des Car Center Automotive Research in Duisburg.
Das heißt, das, was in China verdient wird und was in den letzten 10 Jahren verdient worden ist, das hat geholfen, in Wolfsburg, in Stuttgart, in Ingolstadt die Menschen besser zu bezahlen und zu beschäftigen. Ohne China würden unsere Autobauer arm aussehen.
Insgesamt setzten die 16 weltgrößten Autohersteller im dritten Quartal 28% mehr um. Ganz so stark stiegen die Umsätze der deutschen Konzerne zwar nicht, dafür aber lagen sie beim operativen Gewinn mit einem Zuwachs von 58% weit vor ihren internationalen Wettbewerbern, die es nur auf 28% brachten. Denn vor allem die Premium-Hersteller profitierten in diesem dritten Quartal, erklärt Stefan Bratzel, Direktor des Center of Automotive Management in Bergisch Gladbach.
Der wichtigste Grund ist sicherlich, dass wir eine hohe Nachfrage nach wie vor nach Fahrzeugen haben, nach Corona und bedingt durch die Chip-Krise eben auch ein Nachfrageüberhang bei einem relativ knappen Angebot. Und die Automobilhersteller haben ihre knappen Rohstoffe und Teile eben auf besonders ertragreiche Modelle fokussiert, haben die Preise erhöht und geben im Moment praktisch keine Rabatte. Und das schafft riesig hohe Gewinne. Das haben wir schon im letzten Jahr erlebt und das erleben wir in diesem Jahr wieder.
Die Gewinnmarge stabil zu halten, das aber dürfte im kommenden Jahr schwieriger werden. Vielmehr müssten die Autobauer spätestens 2023 wieder vermehrt Rabatte anbieten.
Wenn die Rezession jetzt in Europa sich breit machen sollte, wovon wir im Moment ausgehen, wird es Stornierungen geben. Das Preisniveau ist auch mittlerweile recht hoch. Und wenn die Leute weniger Geld in der Tasche haben, überlegen sie sich vielleicht zweimal, ob sie sich schnell noch ein neues Fahrzeug leisten wollen. Und wenn ja, ob sie so viel Geld ausgeben wollen. Also das kann sich relativ schnell ändern in den nächsten 1-2 Jahren.
Die hohen Gewinne aber kommen den Autoherstellern zugute in der Phase des Strukturwandels hin zur Elektromobilität. Da seien die deutschen Hersteller zwar auf dem Weg, meint Stefan Bratzel.
Klar ist auch, das Thema Elektromobilität hat man nicht so schnell begonnen, wie der ein oder andere Hersteller, wie etwa Tesla oder eben auch chinesische Hersteller. Und jetzt muss man insbesondere dazu lernen bei dem Thema Batteriechemie, bei dem Thema Batteriezelle. Und da muss es in den nächsten Jahren auch darum gehen, die Energiedichte zu erhöhen und die Kosten zu reduzieren. Das wird eine große Herausforderung sein.
Und das in Zeiten, in denen die staatliche Förderung für E-Autos zurückgefahren wird und die Strompreise steigen.
Der Bericht von Brigitte Scholtes. Als der Tankrabatt im Sommer für 3 Monate eingeführt wurde, da schien es sich zu bestätigen, was jeder Autofahrer, jede Autofahrerin eh zu wissen glaubt, der Spritmarkt ist das Gegenteil von Markt. Tatsächlich aber hat es sich nie wirklich belegen lassen, dass es an den Tankstellen nicht mit rechten Dingen zugeht und auch an den Produktionsprozessen vorher gab es keine Beweislage dafür. Und die gibt es erneut nicht, wie das Bundeskartellamt heute darlegte. Nico Rau dazu.
Seit dem Frühjahr untersucht die Bonner Behörde die Raffinerien und den Großhandel für Kraftstoffe. Denn das Kartellamt hatte festgestellt, dass sich die Tankstellenpreise von der Entwicklung des Rohölpreises entkoppelt hatten. Das fiel vor allem in den Wochen auf, nachdem Russland die Ukraine angegriffen hatte. Diese hohen Spritpreise kamen zumindest nicht durch verbotene Preisabsprachen der Mineralölkonzerne zustande, heißt es im Zwischenbericht. Die Konzerne selbst hatten mit Kostensteigerungen durch den Krieg argumentiert. Bundeskartellamtspräsident Andreas Mundt.
Das waren eben zum Teil auch Raffinerieausfälle, zum Teil hat das Niedrigwasser im Rhein eine Rolle gespielt. Also das sind sehr viele Faktoren gewesen, die hier dazu beigetragen haben, aber eben auch erheblich höhere Gewinnmargen bei den Unternehmen, die haben wir auch gesehen.
Anders formuliert, nicht ausschließlich die Kosten haben die Spritpreise in die Höhe getrieben. Aber höhere Gewinne sind noch lange nicht kartellrechtswidrig.
Es ist in der Marktwirtschaft nicht verwunderlich, wenn in Zeiten knapper Rohstoffe auch die Preise in die Höhe gehen und damit die Margen in die Höhe gehen. Das Interessante als Wettbewerbsbehörde ist ja dann letzten Endes nur, hohe Preise sind nicht verboten, sind die Preise missbräuchlich hoch.
Doch das nachzuweisen ist schwierig. Das Bundeskartellamt hat da vor allem die Raffinerien im Auge, die im Regelfall den Mineralölkonzernen selbst gehören. So haben sie weniger Wettbewerbsdruck und direkten Einfluss auf die Preise dort. Das Kartellamt verweist darauf, dass die Untersuchung noch nicht abgeschlossen ist. Ein Fazit gab es allerdings in anderer Sache, dem umstrittenen Tankrabatt. Nach größeren Koalitionsstreitigkeiten wurde er im Juni für 3 Monate eingeführt, um Autofahrer beim Tanken zu entlasten. Doch die Preise fielen nur kurz, um dann wieder anzusteigen. Es hagelte breite Kritik, auch von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck.
Das, was als Entlastung für die Verbraucherinnen und die Verbraucher gedacht war, geht in die Taschen der großen Mineralölkonzerne. Dass man darüber sauer ist, empört, dass das nicht richtig sein kann, ist völlig klar.
Nur war diese Empörung offenbar unbegründet. Bundeskartellamtspräsident Andreas Mundt.
Wir können das jetzt auch nicht für jeden Tag auf den Cent genau darstellen. Aber was wir sagen können, dass aus unserer Sicht dieser Tankrabatt schon weitgehend weitergegeben worden ist an die Verbraucher.
Auch andere Studien sind zu diesem Ergebnis gekommen. Der ADAC bemängelt aber weiterhin, dass der Rabatt eben nicht vollständig weitergegeben worden sei. Das Kartellamt will die Mineralölbranche weiter untersuchen. So sollen die Ermittlungen nun vor allem auf die Wettbewerbsverhältnisse auf der Kraftstoff-Großhandelsebene ausgedehnt werden.
Nico Rau war das. Und damit geht es zu Samir Ibrahim in den Frankfurter Börsensaal. Und zum Wochenstart haben wir es mit fallenden Kursen zu tun. Woran liegt das überhaupt und wo steht der DAX?
Das liegt vor allem daran, dass die Stimmung heute in Asien relativ schlecht gewesen ist, also negative Vorgaben. Damit ging der Tag hier schon negativ gleich los. In China die Proteste, das ist auch an den Börsianern nicht vorbeigegangen. Das sorgt natürlich für Verunsicherung und es gibt auch neue Meldungen über Lockdowns. Hat auch den Ölpreis nach unten getrieben. Der DAX zusammen mit allen anderen Börsen auch mit negativen Vorzeichen. In der Tat heute jetzt aktuell der Stand bei 14.403 Punkte. Das sind 139 weniger oder knapp 1% weniger als am Freitagabend.
Ein gutes Zeugnis hat die Unternehmensberatung EY der deutschen Autobranche ausgestellt. Wir haben darüber berichtet, die konnte dieser Studie zufolge der Inflation und der Wirtschaftsschwäche viel besser trotzen als gedacht. Schlägt sich das in den Kursen nieder?
Nein, heute aktuell mal nicht. Alle DAX-Werte ja auch im Minus im Moment. Porsche beispielsweise, genau wie VW mit einem Minus 1, Mercedes mit Minus 1,3%. Etwas besser schlägt sich da BMW. Nur 0,5% geht es da heute runter. Es ist aber in den letzten Wochen und Monaten auch immer wieder mal zu Kursaufschlägen gekommen. Die Autobranche ja insgesamt am Aktienmarkt schwer unter Druck. Einfach wegen der Schwierigkeiten, die auch im Beitrag ja erwähnt worden sind. Der Chipmangel, die Lieferprobleme, die es da gegeben hat. Da mussten alle Autohersteller federn lassen.
Lange positiv war die Kursentwicklung beim Gesundheitskonzern Fresenius. Wie kam das?
Ja, hier gab es eine Studie der UBS, die sich das Unternehmen etwas genauer angeschaut hat. Und sie sieht da noch durchaus mehr Potenzial, als der Konzern das selber sieht. Gibt eine Kaufempfehlung ab und damit gab es einen Kursplus. Jetzt aktuell die Aktie deutlich weniger als der Markt mit einem knappen 0,5% im Minus.
Kurz noch ein Blick auf die Kursbewegung bei Brenntag, dem Chemikalienhändler.
Ja, der will einen amerikanischen Konkurrenten übernehmen. Die Aktie jetzt 8,6% im Minus. Diese amerikanische Konkurrenz ein großer Brocken und das ist eine ziemlich teure Angelegenheit.
Euro-Renten, Umlaufrendite und der Goldpreis.
Der Euro bei einem Dollar 0,0388. Die Umlaufrendite steigt auf 1,96%. Der Goldpreis bei 1.742 Dollar.
Samir Ibrahim war das mit dem Börsenbericht. Vielen Dank. Und damit geht Wirtschaft und Gesellschaft zu Ende. Gleich nach den Nachrichtenkulte heute, dann mit Karin Fischer am Mikrofon. Hier verabschiedet sich Birgit Becker. Danke fürs Zuhören.